Radio 3 vom RBB.
Thomas Brasch war ein Ausnahmekünstler auf beiden Seiten der Mauer. Geboren 1945 in Großbritannien, mit der Familie in die DDR übergesiedelt, musste er das Land verlassen, weil seine Theaterstücke, seine Gedichte und seine Prosa in der DDR unterdrückt wurden. Heute wäre Thomas Brasch, der 2001 in Berlin gestorben ist, 80 Jahre alt geworden. Was den Ausnahmekünstler Thomas Brasch als Person und Autor ausmacht, darum ging es am 8. Dezember 2024 im Deutschen Theater in der Reihe DT Kontext. Zum ersten Mal überhaupt hat die Vertreterin der Brasch-Erben, Annette Mennel, öffentlich über ihren Partner Thomas Brasch gesprochen. Die Brasch-Herausgeberin Christine Schulz ordnet sein Werk in den Kontext der internationalen Literatur ein. Radio 3-Redakteurin Natascha Freundl hat das Gespräch moderiert, das wir hier in voller Länge wiedergeben.
Schönen guten Abend an Sie alle. Unverhofftes Wiedersehen, das ist der Titel eines Gedichts von Thomas Brasch aus dem Jahr 1982 und auch der Titel unseres Abends heute im Rahmen von DT Kontext in Kooperation mit Radio 3 vom RBB. Thomas Brasch kann hier am Deutschen Theater in der Produktion Hals-Maul-Kassandra gerade wieder entdeckt werden. Man kann ihm wieder begegnen in dieser Produktion von Tom Kühne und Jürgen Kuttner. Eine Produktion, die sehr zu empfehlen ist, und ich freue mich, dass wir dem Menschen Thomas Brasch und seinem Werk wieder begegnen können, heute in einem Gespräch mit Annette Mennel und Christine Schulz. Herzlich willkommen. Annette Mennel vertritt die Erbengemeinschaft Thomas Brasch. Sie stammt aus Dresden, lebt seit 1986 in Ost-Berlin. Sie hat von 1992 bis 2002 das frauenpolitische Magazin Weibblick, Magazin aus Frauensicht, herausgegeben. Sie hat als Journalistin gearbeitet und leitet seit 2006 die Presseabteilung oder den Bereich Kommunikation der Heinrich-Böll-Stiftung hier gleich gegenüber. Auf Sie war Verlass, Frauen und die Stasi, so heißt Ihr Buch, Annette Mennel, über inoffizielle Mitarbeiterinnen bei der Staatssicherheit, 1998 erschienen. Und mit Martina Hampf haben Sie bei Suhrkamp Interviews von Thomas Brasch herausgegeben unter dem Titel Ich merke mich nur im Chaos. Wann und wie haben Sie Thomas Brasch kennengelernt?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich glaube, ich muss noch mal erklären, warum ich hier sitze mit Erbengemeinschaft. Das ist ja eigentlich etwas eher Verwaltendes und sozusagen Organisatorisches. Nach dem Tod von Thomas Brasch bin ich in diese Rolle reingegangen, und zwar für meine Tochter oder für unsere gemeinsame Tochter Elisa und den Sohn mit Bettina Wegner, Benjamin. Das waren sozusagen die Kinder erstmal von Thomas, und daher habe ich diese Rolle übernommen. Elisa war damals 11, also noch nicht volljährig. Das war ein Grund. Und ich möchte an der Stelle auch für die Einordnung sagen, Thomas hatte 3 Kinder, also weil nicht nur sozusagen leiblich, sondern natürlich auch das, womit er gelebt hat, zählt. Und das sind dann eben halt Anna Thalbach, das ist Elisa und das sind Benjamin. Und dann war ja die Frage, wie ich ihn kennengelernt habe. Na gut, das ist natürlich auch eine relativ profane Geschichte, aber sie muss ja dann noch erzählt werden. Ich habe Thomas im September, Oktober 89 kennengelernt. Es war auf jeden Fall Herbst, und seine Schwester Marion hatte zu einem frohen Abend eingeladen, und der Anlass war der Tod des Vaters, Horst Brasch. Und ich war eigentlich Zaungast, also Anhängsel. Ich bin mitgegangen mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem ich damals in Dresden Pantomime gespielt hatte. Und der war gerade mit Marion zusammen. Also wie auch immer, wie das so ist. Und dann geht man halt mit. Und Thomas durfte halt einreisen, war auch da. Und wir hatten relativ wenig Bezugspunkte zu den Leuten, die da waren. Er kannte wenige, ich auch. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und dann war das eben halt wie so ein Ping-Pong, also wie der Beginn eines Tennismatches. Zack, 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 zack. Und es war unglaublich lustig tatsächlich und anregend. Und das blieb es dann eine Weile lang.
Vielen Dank für diesen Einblick in die Begegnung mit Thomas Brasch. Christine Schulz stammt aus Jena und lebt seit 1994 in Berlin. Sie leitet das Heiner-Müller-Archiv, den Transitraum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist Herausgeberin von Heiner Müller, unter anderem auch der umfassenden CD-Sammlung Müller MP3, sehr zu empfehlen. Und ihre Herausgeberschaft der Werke Thomas Braschs begann 2004 mit dem Arbeitsheft Theater der Zeit, Das blanke Wesen. Und dann haben Sie, Christine Schulz, 2013 die gesammelten Gedichte Thomas Braschs mit Martina Hanf herausgegeben beim Sokamp Verlag. Christine Schulz veröffentlicht auch eigene Prosa, unter anderem das Elstern, Einmaleins und Lyrik, die gesammelten Fehlmärchen oder angewandte Verhältnisse. Sie hat ein Kinderbuch geschrieben, 100 Arten auf den Wolf zu kommen, mit Illustrationen von Helge Leiberg. Und aktuell erschienen ist das Buch Ruckedigu von Kopf bis Schuh mit Illustrationen von Dion Au. Erinnern Sie sich an Ihre erste Leseerfahrung mit Thomas Brasch Texten?
Also tatsächlich stand vor der Leseerfahrung noch die Hörerfahrung, weil ich in Jena kurz nach dem Mauerfall in dieser neu gegründeten Theaterhaus-Szene gab es, was auch von der Ernst Busch hier rüberschwappte und wirklich auch ein neues Theater machte, gab es einen Liederabend von Susanne Krütz und Hubertus Schmidt aus Leipzig und da tauchte tatsächlich dieses Gedicht »Wie viele sind wir eigentlich noch?« Die haben das vertont und irgendwie war das schon so ein Ohrwurm. Also der blieb und dann kam tatsächlich auch nicht übers Studium. Ich habe 94 dann angefangen an der Humboldt zu studieren, aber da vermisste ich dann Thomas Brasch. Aber da hatte ich dann schon, das war schon gesetzt und ich suchte dann nach dem begehrten Poesiealbum in den Antiquariaten Berlins und Mercedes hatte ich irgendwie auch auf einer Off-Bühne in Leipzig mal gesehen. Mein Freundvater studierte da Theater. Also das heißt, irgendwie in dieser ganzen Off-Szene war Thomas Brasch präsent, aber tatsächlich nicht bei mir im Studium. Das war... bekam ich dann sozusagen so aus eigener Initiative und weil ich es vermisst hatte, war dann mein erstes Seminar an der Humboldt tatsächlich ein Thomas Brasch-Seminar, was ich dann als Dozentin gemacht habe.
Ich habe Thomas Brasch mit 17 das erste Mal und intensiv gelesen. Da lebte ich in einem wirklich verrotteten Altbau in Magdeburg, war gerade ausgezogen zu Hause aus dem Neubaublock. Und Thomas Brasch lesen, das hatte irgendwie so eine drogenartige Wirkung auf mich. Also es ging tatsächlich mehr um den Leserausch als ums Verstehen. Und heute, 80 Jahre nach seinem Geburtstag und 23 Jahre nach seinem Tod, frage ich mich, haben wir Thomas Brasch schon richtig, insofern es das gibt, richtig verstanden, also besser verstanden oder erleben wir nicht viel mehr? Vor kurzem gab es ja auch ein Biopic erfolgreich in den Kinos über ihn. Erleben wir nicht viel mehr ja, ein Mythos, eine Mythisierung von Thomas Brasch?
Ja, aber ich finde das ja insofern nicht schlecht, dass sozusagen ein Mythos immer nur durch den nächsten erneuert oder abgelöst wird. Also, dass man sozusagen an einem Bild arbeitet, was nie das eine allgemeingültige Bild sein kann. Also, ich glaube, seine Biografie ist einfach so eine Ausnahme- oder Jahrhundertbiografie gewesen in diesem 20. Jahrhundert in dieser besonderen Konstellation. Also, wir haben ja noch ein bisschen Gelegenheit, darauf zu sprechen zu kommen, dass das einfach lohnt und lockt und einlädt, das so zu sehen. Und ich glaube, das fangen wir hier an. Und es ist, glaube ich, auch keine Wiederentdeckung, wie es im Programmheft steht, sondern es ist eigentlich eine Weiterentdeckung von Brasch. Also er ist jetzt nicht verschwunden gewesen eigentlich in der Zeit.
Ihr Band, der Gedichtband mit den gesammelten Gedichten, eröffnet mit dem Vorspiel 2. Das ist der chronologischen Aufstellung der Gedichte vorangestellt und beginnt mit den Zeilen »Nicht Narr, nicht Clown, nicht Trottel, nicht Idiot«. Ihr Zuschaukünstler habt für mich kein Wort und es endet mit den Zeilen, ihr seid das Volk, ich bin's, der euch verhetzt, ich heiß The Fool, das wird nicht übersetzt. Warum haben Sie dieses Gedicht an den Anfang gestellt?
Ja, also das war tatsächlich dann diese editorische Freiheit, sich zu nehmen, jenseits der Strenge, die man haben muss, dann als Werkherausgabe danach. Seine Bücher sind ja alle extrem komponiert und durchdacht, vom Auftakttext bis zum letzten und wie eine Komposition eigentlich oder wie ein inszeniertes Buch. Und mit diesem Gedicht dachten wir, setzen wir den Auftakt für diesen Band auch. Wir beschreiben diesen Magnetpunkt Shakespeare, der sich durchzieht bei ihm, der ein wichtiger Anhaltspunkt immer war und ist. Es ist auch dann Text sozusagen für, oder Auftakt wieder hier, Berliner Ensemble 99 mit Peimann steht er auf der Bühne eigentlich als The Fool, derjenige, der sozusagen, der diese Randposition, die Außenseiterposition, um etwas zu beschreiben, von außen ja einzunehmen und das gleichzusetzen, inhaltlich sowie als auch als Text sozusagen sich herauszunehmen. Das war die Idee dabei.
Und der Begriff Ausnahmebiografie ist schon erschienen. Zu dieser Ausnahme gehört natürlich der Geburtsort. Thomas Brasch wurde 1945 in Westow, Yorkshire, in Großbritannien geboren. Seine Eltern waren jüdische Immigranten. Seine Mutter eine Jüdin aus Wien. Sein Vater ein in Bayern aufgewachsener Jude, der zum Katholizismus konvertierte, dann aber mit dem Kindertransport gerettet werden konnte nach Großbritannien und dort zum Mitbegründer der FDJ wurde in jungen Jahren und dann in die DDR ging mit seiner Familie. 1946 kamen sie in die DDR und der Vater, Horst Brasch, hat es bis zum stellvertretenden Kulturminister in der DDR gebracht. Ich muss bei diesem Moment an eine Episode aus Angela Merkels Leben denken. Der Vater hat mal der New York Times erzählt, dass der Spediteur damals, als die Familie Kastner ihre Sachen packte, von Hamburg nach Ost-Berlin, der Spediteur sagte, er kenne nur zwei Sorten von Leuten, die von West nach Ost wechselten, nämlich Kommunisten oder echte Idioten. Thomas Brasch war der älteste Sohn von insgesamt 4 Kindern, der Bruder Klaus, der Bruder Peter, die waren auch eng mit dem Theater und mit dem Schreiben verbunden. Marion Brasch wurde 1961 geboren und das zärtlichste Gedicht, das ich jedenfalls in dieser Sammlung der gesammelten Gedichte finden konnte, das hat Thomas Brasch über seine Großmutter geschrieben. Die Großmutter mütterlicherseits Margot Thesing, geborene Wolfssohn. Welche Rolle spielte das Jüdische in Thomas Braschs Familie und auch für ihn selbst? Christine Schulz?
Ja, also sozusagen persönlich kann ich eigentlich mich nur auf so ein Interview mit Marion Brasch stützen, dass sie sagt, das Jüdische in der Familie selber spielte eben nicht die Rolle, die man vielleicht eben hätte erwarten können, weil für den Vater dann nach dem Katholizismus tatsächlich der Kommunismus das Wichtige war und die Mutter auch ihre jüdische Identität unterdrückt hat und eben Weihnachten dann mal kurz verschwand, aber dann auch zurückkam zum sozialistischen Familienfest und eigentlich Thomas derjenige war, der, so erzählt sie es, der das nicht verstanden hat, wie man das Judentum so verleugnen kann, also der das dem Vater auch gegenüber auseinandergesetzt hat und dass es bei ihm dann schon Thema wurde, wie eben dieses Gedicht zum Beispiel zeigt und wie dann natürlich massiv einfach auch der Passagier Welcome to Germany, also sein dritter oder vierter Film zeigt, der ja auch schon in den 80er Jahren oder schon vorher die Idee bestand, aber dann 84 konkret wurde und gefilmt wurde und da auch ihm wichtig war, die jüdische Perspektive nicht aus einer üblichen zu erzählen, sondern eine andere einzunehmen, also
ich kann vielleicht ergänzen, also dass es so ganz keine Rolle spielte, glaube ich, wie gesagt, ist es nicht. Also ihm war es unglaublich wichtig, jetzt komme ich über den privaten Teil, dass Elisa Nahmer heißt. Also diese Tochter hat einen Doppelnamen, Elisa Nahmer, Nahmer das Licht. Also das war sein Anteil daran. Und er wollte auch unbedingt, dass der Menorah-Leuchter bei Elisa landen wird. Also auch das gab es im Prinzip, auch da sozusagen gab es eine Nähe. Und wenn ich mich an Barbara Honigmann erinnere, die waren ja sehr befreundet, Thomas und Barbara. Honigmann, Barbara hat sich ja dann sozusagen tatsächlich zu dem jüdischen Leben und sozusagen auch dahin bekannt und dahin entwickelt. Und sie sagt, wir waren natürlich sozusagen eben die zweite Generation angehende Künstler aus Westimmigrantenfamilien. Das Jüdische im Bewusstsein sei immer da gewesen, aber es hatte keinen wirklichen Inhalt. Also das war so ihre Interpretation davor. Und nebenbei, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, derzeit plant das Khan Theater in Jerusalem eine Inszenierung von Braschs Der Passagier.
Interessant. Wichtig in der frühen Prägung Thomas Braschs war sicherlich auch die Erfahrung in der Kadettenschule in Naumburg. Da kam er 1956 hin und blieb dort 4 Jahre. Wie hat ihn das geprägt, Annette Menne?
Kadettenschule, wahrscheinlich muss man Ihnen das nicht erklären, was die Kadette gewesen ist, aber vielleicht sozusagen ganz kurz zur Einordnung. Das war eine Institution von 1956 bis 1960-61. Dann wurde diese Kadettenschule in Naumburg auch sehr sang- und klanglos aufgelöst, weil der Frage hat es eigentlich einen Sinn, aber auch, weil sich Leute beschwert haben in dem Umgang, wie die Kadettenschule vorgegangen sind. Die Jungen bekamen dort zum regulären Unterricht einfach eine vormilitärische Ausbildung und hatten viel mehr Sport. So, das war sozusagen so ein Punkt und wurden vorbereitet mit auf eine NVA-Offizierslaufbahn. Das war eigentlich sozusagen der Plan. Und ein Grund, das Teil zu schließen, war das pädagogische Unvermögen. Und wenn man sich das vorstellt, was das mit Jungs macht, ein pädagogisches Unvermögen, was aufeinander prallt, kann einem sozusagen die Fantasie, glaube ich, schon alleine den Weg geben. Thomas wollte dort nie hin. Er hat immer gehofft, dass sozusagen seine Mutter genug Einfluss gehabt könnte, auf den Vater zu sagen, du musst nicht dahin, aber er musste dahin. Er war letztendlich von 11 bis 15 da. Das ist im Prinzip eigentlich eine Zeit, die unglaublich natürlich Jungs prägt. Und wenn man sich das so vorstellt, also ich habe da so ein Mini-Bild, sieht man natürlich nicht, aber es war einfach sozusagen so ein zarter Knabe, ja, der dann in Uniform neben dem Vater steht mit so einer Mütze auf dem Kopf, die viel zu groß ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass er da eben sehr stark mit sich und gegen sich auch mit kämpfen musste. Das war auch so, was er beschreibt, das war so die Zeit, wo er seine Zähigkeit hergenommen hat, wo er die Emotionen verbergen musste, wo er sozusagen, er war ja auch nicht groß von Wuchs. Es ging auch darum, sich zu behaupten, auch körperlich zu behaupten. Er hat da viel, glaube ich, eingesteckt, er hat auch viel sozusagen da ausgeteilt. Also es ging einfach darum, keine Schwäche zu zeigen. So, und das, glaube ich, zieht sich auch durch das Leben. Er hat dann nochmal geschrieben, sagt, man könnte mich nicht aus der Kadette rausholen. Und die Eltern haben es nicht gemacht. Sie haben nicht darauf reagiert, sie haben ihn echt da hängen gelassen. Und dann schreibt er nochmal und sagt, sag mal, Papa, ich will doch eigentlich Schriftsteller werden. Was mache ich hier eigentlich? Was soll ich hier? Ja. Und dann antwortet der Vater so streng so und sagt, Sie können den Brief selber nachlesen, ich interpretiere dann jetzt, also Sohn, es wird sich zeigen sozusagen, ob du sozusagen ein Schriftsteller sein wirst. Dazu braucht es noch eine gewisse Reife und dafür braucht es eine Allgemeinbildung und es ist ja gut, dass du die hast. Und er schreibt, und das möchte ich gerne vorlesen, weil das so das auf den Punkt bringt, du meinst, dein Besuch der Kadettenschule würde dir diesen Berufswunsch versperren. Das ist nicht richtig. Du hast die Gewähr, dass du im Geiste des Marxismus-Leninismus erzogen wirst. Schriftsteller, die nicht fest auf dem Boden dieser Weltanschauung stehen, können schon heute bei uns kaum bestehen. Es gibt die Möglichkeit, sich nach der Kadetten- und Offiziersschule zu spezialisieren, Arzt, Ingenieur oder auch Schriftsteller zu werden, wenn du das Zeug dazu hast. Du kannst diesen Beruf auch in der Armee ausüben. Und dann folgen Beispiele sozusagen von sogenannten sozialistischen Autoren. Es entspricht diese 50er Jahre natürlich auch der Zeit. Es war so eine harte Zeit, wo die Parteileute so gegen sich und gegen alle vorgegangen sind, die irgendwie sozusagen nicht diese Richtung eingeschlagen haben. Die sind bis in die tiefste Zeit der Familie gegangen, sodass das zwar ein Unglück für Thomas gewesen ist, ein wahnsinniges Unglück, was sich ja durch das gesamte Leben zieht. Also dieses nicht gehört sein wollen, keinen Ort der Zugehörigkeit zu haben, nicht sozusagen einen vertrauten Ort zu haben, nicht das Beschütztsein, das Behütetsein, was eigentlich Kinder haben. Dann auch noch Geschenke zu kriegen, Pakete zum Geburtstag, die aber von der Sekretärin gepackt werden, nicht von der Mutter. Also es gibt so viel Verletzung daran, die lassen sich nicht einfach sozusagen so wegschieben. Die kann man verdecken sicherlich, aber sie prägen ihn sein gesamtes Leben schon, ich bin jetzt keine Psychologin, aber schon als ein Trauma.
Na, und ich würde anschließen an der Stelle, dass sich das eigentlich bis ins Werk zieht, weil also ich lese immer die Antwort in wirklich dieser ersten Erzählung, vor den Vätern sterben die Söhne, fliegen im Gesicht, sie werden es gleich alle noch im Theater sehen. Da wird also an diesem Brief, den Annette gerade zitiert hat, schließen sie noch unendliche Biografien von Scholochow, Ostrowski, Claudius und so weiter an und eben auch Gorki, meine Universitäten, wo hat er gelernt, also in den zaristischen Kerkern, nicht an der Uni. Das aber hervorgehobene Beispiel, was der Vater rausholt, ist Aschajew, Fern von Moskau, ein Werk von 48, Stalinpreis und also sozusagen, was den großartigen Aufbau einer Erdölleitung in Sibirien beschreibt. Und Brasch zieht, also der Junge sozusagen, der auf der Flucht zieht es aus dem Regal beim Veteran und liest, zieht, also stellt eigentlich durch das Zitat diesen Text bloß, das Geschenk, was Stalin übergeben wird, und er schiebt es zurück ins Regal und sagt, ja, das fehlte mir noch. Junger Bürger auf der Flucht trifft auf den Veteran der Arbeiterbewegung. Also die Geste des Zurückweisens ist in diesem Text sozusagen so stark. Und es ist Aschajew genau das Buch, was ihm der Vater 20 Jahre vorher so nahelegt. Und also selbst da würde ich sagen, das war kein Zufall, dass es Aschajew ist, den er da zitiert.
Mir ist beim Wiederlesen der Gedichte aufgefallen, wie allgegenwärtig der Tod ist, der Tod als Motiv, der Tod, der angesprochen wird, direkt auch unter anderem in einem Gedicht aus dem Nachlass, da heißt es, ich warte auf dich, gemeint ist der Tod, doch nicht erwartend, sondern sehend, das Glühen der Welt voll von deinem Schatten. Woher kommt diese Allgegenwart des Todes?
Ja, also tatsächlich würde ich an der Stelle fast ein bisschen widersprechen, weil das wäre nicht das erste Thema oder nicht der erste Topos, der mir bei Thomas Brasch auffallen würde, wenn man so durch das Werk geht. Ich glaube, so ein zentraler Begriff ist eben schon der erwähnte, oder ist er schon erwähnt, Haut oder eben dann sozusagen Vorkrieg, Krieg, also Tod im Zusammenhang mit Krieg und Vorkrieg, Krieg. Schon, aber dann ist es eben auch das Tod, es sind seine Toten, es sind die Toten, zu denen es eine Beziehung gibt und die Toten, die nicht tot sind. Also vielleicht da auch ein Zitat von der Lupe, also wenn die Toten auftauchen, sind es sozusagen dann exemplarische Fälle, an denen beispielhaft etwas erzählt wird. Hier ist es von der Lupe, der den Reichstagsbrand ausgelöst hat und jemals missbraucht oder gebraucht wird zur Auslegung der Geschichte. Für Brasch ist aber wichtig, dann im Gedicht 40 Jahre später, die Geschichte spielt in meiner Stadt, die der Krieg zerschnitten hat. Und aus 1000 Häuserwunden Blut noch heute alle Stunden unterm Pflaster seufzt und stöhnt, Totes, das sich nicht gewöhnt an den Tod und drüber fährt, feiges Volk, das sich nicht kehrt, weiter taub und blind und stumm, Staat macht Angst und Angst macht dumm. Also insofern, um das zu relativieren, ich glaube, der eigene Tod in dem zitierten Gedicht, das ist aus den 60er Jahren, das ist eher eine Prose. Das Tote sind sozusagen die Toten der Stadt, die Toten, die nicht tot sind, mit denen man sich weiter auseinanderzusetzen hat.
Wollen Sie noch was ergänzen,
Annette? Ja, mir fällt immer nur ein, dass ich gesagt habe, ich will nicht sterben, nur was taugen. Und das geht darauf im Sinne, ich will arbeiten und ich will gehört werden, ich will schreiben.
Genau, zentrale Kategorie Arbeit, also das sozusagen auch künstlerische Produktion wird immer als Arbeit begriffen. Also ich glaube, ohne den Begriff Arbeit ist Brasch nicht zu denken.
Und natürlich fällt auf, dass Thomas Brasch durch die Brecht-Schule gegangen ist. Also das bekannte Wort glotzt nicht so romantisch, das glotzt mir auch aus den Thomas Brasch-Gedichten entgegen. Und Elisabeth Borchers, die Lektorin bei Suhrkamp, die hat lange geglaubt, es könnte überhaupt keinen Brecht-Nachfolger, einen würdigen Brecht-Nachfolger je geben, bis sie Thomas Brasch gelesen hat.
Das stimmt. Und ich lese mal den Brief vor, den sie an Thomas geschrieben hat. Das war 1967. Und da schreibt sie ihm, habe ich Ihnen je gesagt, dass Brecht für mich der Gipfel der Sprache ist? Als die Kritik vor Jahren einmal einen Autor zu seinem Nachfolger erklären wollte, habe ich mich nicht schlecht mokiert im Stillen. Und ich habe auch nicht daran geglaubt, dass es jemanden geben kann. Jetzt werde ich eines Besseren belehrt. Bei niemandem seit Brecht habe ich diese selbstverständliche Sprache erlebt. Wie Ihnen das gelingt, auch nur ohne einen Hauch einer Anstrengung. Und dennoch ist das ein anderes Leben. Ich will sagen, nicht Kopie von Sprach-, Denk-, Reaktionsatmet, unvermisslich eigenes, verbunden mit dem Besten der Mittel. Mein größtes Lob kann man ja nicht kriegen, oder?
Also. Wollen Sie noch was ergänzen, Christine Schulz?
Ja, vielleicht einfach tatsächlich, dass das auch natürlich nicht nur die begeisterte Lektorin war, sondern dass das auch einfach an der Rezeption auffiel. Also ich meine, es gibt natürlich ähnliches Personal, Helden, es gibt die gleichen Formen, Moritaten, Balladen und so weiter. Tatsächlich ist dann der schöne 27. September der Band eigentlich mit der Hauspostille verglichen worden, auch in den Rezensionen. Also insofern, Brecht lag immer nahe, nicht nur im Theater, sondern auch eben in der Lyrik.
Das Personal haben Sie erwähnt, also Arbeiter, Helden an der Drehbank gewissermaßen oder in den Betrieben, die Werktätigen der DDR, aber auch Huren und Mörder spielen eine große Rolle in seinem Werk. Heiner Müller ist ein anderer wichtiger Einfluss, eine andere Generation natürlich. Welchen Einfluss hatte Heiner Müller auf Thomas Brasch?
Ja, da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen ganzen Abend dazu machen. Ich muss mich also versuchen, kurz zu fassen. Man muss es von beiden Seiten sehen. Also ich glaube, der Einfluss war da, auch weil Heiner Müller in der Zeit, Anfang der 70er Jahre, wo Brasch in die Veröffentlichung oder in die Öffentlichkeit drängte mit seinen Texten, ein Ansprechpartner war und er tauchte dort auf. Zum Beispiel Delius, sein erster Lektor bei Rotbuch, hat Thomas Brasch dort bei Heiner Müller kennengelernt und dann führte es sozusagen zu der Vermittlung des Bandes Vor den Vätern sterben die Söhne an Rotbuch aufgrund dieser Begegnung dort. Hinsdorf parallel liefen natürlich die Bestrebungen, das in der DDR zu veröffentlichen, aber bei Hinsdorf ist die Boykott und Zensur und Vorgeschichte bis zur Absage dann des Bandes lang und über mehrere Jahre mit verschiedenen Lektoren und Behinderung und Überarbeitung und Fassung. Und der Schwung, dass es dann bei Rotbuch landete, war eben einerseits Heiner Müller verdankt. Gleichzeitig war der erste Schritt von Thomas Brasch im Westen zu sagen, ich wechsle, ich kann nicht bei Rotbuch in demselben Verlag, wo Heiner Müller publiziert ist, bleiben, ich wechsle zu Suhrkamp. Also wenige Tage nach der Ankunft im Westen hat er schon Unselt getroffen und ging dann auch. Und es war dann auch ein gewisser Verrat eigentlich an Rotbuch, der sich sozusagen mit allem ins Zeug gelegt haben, mit einer 8000 Exemplare mit Foto auf dem Band, was sie nie machten. Also es war ein bravouröser Empfang im Westen und er wechselte den Verlag mit der Begründung, nicht im selben Verlag wie Heiner Müller zu sein. Also von Brasch eher auch aufgrund dieser sozusagen Konkurrenz der Ältere, sich abgrenzen zu müssen, so ein ambivalenteres Verhältnis. Umgekehrt Heiner Müller, extreme Wertschätzung, auch ein sehr eher unbekanntes Gedicht 1977, Day After Day, They Take My Friends Away, zitiert er David Bowie, bleibt übrig als alter Mann in einem leeren Land. Also er reflektiert unmittelbar das Weggehen als Verlust, also das Weggehen der Freunde, der Lieben, der ihm wichtigen Leute. Also bei ihm taucht es auf. Und es gibt natürlich diese legendäre Rezension von ihm, also eigentlich eine Literaturkritik im Spiegel dieses zweiten Bandes, dann Cargo. Dieser Band, den rezensiert Heiner Müller und sagt, nach diesem Band wird in der DDR keiner mehr so schreiben können, als ob dieser Band nicht geschrieben worden wäre. Er selbst liest ihn als Kritik an seiner Arbeit, auch als Arbeit an der Versteinerung einer Hoffnung und sagt, diese Generation hat den Sozialismus nicht mehr als die Hoffnung auf das andere Neue erlebt, sondern einfach als Stagnation, als Lähmung, als Stellvertreterkrieg und Kampf gegen Jazz und Prosa und Lyrik, also sozusagen als das Falsche. Und er nimmt eine extreme Wertschätzung vor und nimmt sich selber zurück. Und ich glaube sozusagen, das ist das, was Müller zu Lebzeiten schon konnte. Brasch konnte es dann eigentlich erst, als Müller gestorben war, in so einem letzten Text, wo er dann auch darauf zu sprechen kommt, dass sie das gleiche Lieblingskinderbuch hatten, Paul allein auf der Welt. Und eigentlich von da an schon alles im Einvernehmen war, aber ja, Abgrenzungsbestrebung seinerseits noch blieb.
Man könnte natürlich noch mehr nachfragen, welche Einflüsse, welche ja, Korrespondenzen literarischer Art hatte Thomas Brasch. Also der Name Shakespeare ist schon gefallen. Tschechow ist zum Beispiel so ein anderer Ankerpunkt. Aber ich will gerne zum Theater springen. Welche Rolle hatte die Bühne, das Theater, das Drama für den ja ursprünglich Schriftsteller, Lyriker Thomas Brasch?
Ich will trotzdem mal ergänzen, weil die Frage ist nach den Autoren, ja, also die im Prinzip die Einfluss haben. Klar, habt ihr genannt, Tschechow und Musil und so weiter, aber Thomas hat auch sehr viel Krimis gelesen. Also John le Carré, das war sozusagen mit sein Hauptautor. Und wenn wir auch mal nach einer Frau fragen, also auch da gab es eine, das war Marie-Louise Fleißer. Zumindest hat er mir das immer dargestellt und mich mal sozusagen da angehalten, sie auf jeden Fall zu lesen. Und es war, glaube ich, auch die einzige Frau, von der ich gehört habe. Die Frage zum Theater, also für Brasch nach seinen eigenen Aussagen, darauf kann man ja immer nur sozusagen da Bezug nehmen. Und da hat mich, glaube ich, viel über das Theater gesprochen. Aber an was ich mich erinnere und auch nochmal nachgelesen habe, ist, dass das Theater für ihn zwar die rückständigste und auch schwerfälligste Form der Kommunikation gewesen ist, aber er fand sie eigentlich als die beste, weil dort Dinge öffentlich verhandelt werden konnten. Das hat er nicht im Film gesehen, das sagt er so nur wie Abziehbilder, das hat er auch nicht im Buch gesehen, die sitzen ja alleine und reden und lesen da für sich hin. Das Theater war für ihn wirklich der Ort des Freiraums, der Ort sozusagen der Debatte, da sitzen Leute, so wie sie hier auch sitzen, wo sie dann ins Stück gehen, hinter kann man sprechen, kann man sich angeregt sein, man kann auch sozusagen politische Dinge verhandeln. Das war eigentlich sozusagen das, was er am Theater geschätzt hat und ich glaube immer noch schätzen würde. Auf der anderen Seite, weil es bei Brasch gibt es ja immer das eine oder das andere, fand das Theater dämlich. Er fand es sozusagen dämlich und zwar, weil er meinte, dass das Theater sich ausschließlich nach dem Feuilleton und nach den Kulturmoden richten würde. Es würde eh nur das gespielt, was irgendwie gefällig wäre und nicht das, was eigentlich auf dem Tagesplan steht. Er fand es ungerecht, dass die Regisseure so hoch gewertschätzt wurden und die Autoren weniger, obwohl ja eigentlich die Autoren sozusagen dann den Text geliefert haben, der überhaupt ein Regisseur irgendwie machen konnte. Er fand es im besten Sinne gut, wenn Schauspielerinnen, Regisseur und Autor zusammengearbeitet haben. Er fand wiederum sozusagen schwierig, dass auch die Stückeschreiber, und ich glaube, das ist ja heute auch so, deswegen sage ich das so, dass sie auch, er hat gesagt, wie Staubsaugervertreter müssen wir rumtingeln und unsere Stücke oder unsere Themen anbieten. Und wir merken einfach, dass das Zeitgenössische, das, was auf der Straße liegt, nicht gern gemocht wird. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist, kann sein, aber auf jeden Fall, das war seine sozusagen Wahrnehmung. Und er hat gesagt, der Einzige, den er als Einäugigen unter den Blinden gesehen hat, war Peimann. Peimann ja nicht umsonst, ist auch Thomas sozusagen dann an Schiffbauer Damm gezogen, in der Nähe vom BE, übers Ganymed. Und Peimann hat ihm ja auch Aufträge gegeben. Ich meine, wovon lebt auch ein Autor? Wie muss man sich das vorstellen? Der lebt natürlich davon, dass er Aufträge bekommt, was zu schreiben und zu veröffentlichen, dass gespielt wird. Ich meine, er muss ja irgendwas essen. Ja? Also ich meine, das ist ja irgendwie, hat eine gewisse Logik. Und weil man hat es geschätzt und hat es verstanden und hat die Aufträge auch gegeben und hat Übersetzung beauftragt. Also als das, was man zum Leben braucht. Und das war eigentlich sozusagen so eine, wo auch eine Nähe war. Und nicht umsonst hat er manchmal oft beim BE hat sie auch Payman geheißen. Weil natürlich, ich will es nochmal sagen, Menschen müssen auch von ihrer Arbeit leben. Und für Prasch war das wirklich wichtig. Er hat gesagt, ich arbeite, ich bin ein Arbeiter. Ich bin hier nicht irgendwie sozusagen irgendjemand, der irgendwie intellektuell durch die Gegend rennt. Ich arbeite und das mache ich sozusagen gründlich und das mache ich richtig. Und dafür möchte ich bitteschön auch bezahlt werden. Also so viel zum Theater.
Die freie Arbeit am Wort war Thomas Brasch in der DDR nicht vergönnt. Er konnte einen einzigen Gedichtband veröffentlichen, das Poesiealbum. Und vielleicht können Sie, Christine Schulz, ein bisschen was über die Genese und auch die Wirkung dieses Bandes sagen. Aber auf jeden Fall war das, was er dann doch im Westen erlebte und wo er auch sehr erfolgreich war, gewissermaßen Star auch wurde, war ihm in dem Land, in dem er ja eigentlich auch leben wollte, nicht vergönnt.
Genau, also ich hatte es schon angedeutet, für Vor den Vätern sterben die Söhne, wo es diese Verhinderungsgeschichte beim Hinsdorf Verlag gab. Beim Poesiealbum war es anders, oder nicht anders, also war es sozusagen, ging es eigentlich wirklich nur um, ich habe es mitgebracht, um dieses schmale kleine Bändchen, was für 90 Pfennig am Kiosk zu haben war, monatlich erschien, aber eine Auflage von 9000 Stück hatte, also eine Riesenverbreitung hatte.
Also wirklich ein ganz kleines für unsere Radiohörer, für die wir das hier ja auch aufzeichnen, nicht sichtbar, aber wie viel Seiten?
32, glaube ich, oder?
32 ja. Seiten, sehr ja, leichtes Papier.
Genau, und Bernd Jentsch, wirklich sehr verdienstvoller, selber Autor und eben Herausgeber dieser Reihe, hat alles versucht, hat vorher schon versucht, Brasch-Gedichte, also er hatte etwa ca. 200 schon geschrieben zu dem Zeitpunkt, 75, hat versucht, ihn zu publizieren. Es gelang dann mal in einer Anthologie 4 Gedichte und noch Hahnenkopf, dieses Bauernkriegsoratorium, was auch hier drin ist, zu veröffentlichen. Das war dann wieder ein Argument beim Büro für Urheber, nicht Urheber, dass man sozusagen Druckgenehmigungen, es war ja schon veröffentlicht, also die Auswahl strategisch zusammenzustellen, dass das überhaupt möglich war. Dann musste eine Vorrede beigefügt werden, damit es überhaupt ging, also dass man gleich das Kritische mitlieferte. Da hieß es, wenn sich Thomas Brasch der Gegenwart und der Zukunft zuwendet, geht es ihm vor allem um die Lauterkeit vor der Revolution, empört ihn Egoismus, Spießertum, Selbstzufriedenheit, Kleinmut. Ein gewisser Hang zur Maßlosigkeit ist dabei nicht zu übersehen. Hier wird Brot nicht mit dem Messer geschnitten, sondern mit dem Beil abgehauen. Freilich, indem der Autor selbstbewusst in die Öffentlichkeit spricht, ihr seine Deutung von Zeit und Leben gibt, erhält die Öffentlichkeit die Möglichkeit, mit ihm das Gespräch zu führen, auch ihm zu widersprechen. Also gleich sozusagen die Kritik schon mitgeliefert, um es irgendwie möglich zu machen. Die ganze schwierige Biografie von Verhaftung und so weiter wurde weggelassen, bis es dann durchging und tatsächlich auch in einer anderen Auswahl als eigentlich von Brasch geplant. Brasch wollte zurückziehen, hat sich dann wegen der Auflagenhöhe auch umstimmen lassen, aber es blieb wirklich dann dabei nur als kleinem, schmalen, möglichen Band. So, Behinderung auch. Achso, und es ging weiter. Natürlich war der voll mit Kritiken und Bernd Jentsch drohte die Absetzung und die Kritiken waren negativ und verschwiegen es eher.
Also der Staat des Vaters wollte diesen Sohn und sein Schreiben nicht haben. Und ich habe mich gefragt, Annette Mennel, war Thomas Brasch, wurde Thomas Brasch ein Dissident wider Willen?
Also ich kann darauf nur antworten, Thomas Brasch wollte arbeiten, auch wenn ich das jetzt schon dreimal gesagt habe. Und seine Arbeit war das Schreiben. Und er sagte auch immer, ich möchte die Zustände beschreiben und ich möchte sozusagen mein Auge drauf haben. Er war ein Schriftsteller, der veröffentlichen wollte. Er war kein Schriftsteller, der irgendwie für die Schublade schreibt und dann irgendwie was anderes macht. Und er wollte von seiner Persönlichkeit her natürlich auch mit seiner Anarchie sozusagen, seinem Feuer, seinem Intellekt, den Diskurs anheizen. Es war ja ein Mensch, der die Reibung gesucht hat und der die Reibung gebraucht hat und diese öffentliche Debatte geführt hat. Und das war für ihn überlebenswichtig. Also man kann auch sagen, das war für ihn die Luft zum Atmen. Und das hat die DDR ihm nicht geboten. Also musste er da raus. Auch wenn er sozusagen das, glaube ich, sehr schweren Herzens getan hat. Weil er schreibt an irgendeiner Stelle, mein Herz ist sozusagen da in der DDR geblieben, sinnbildlich. Und natürlich ist er, nicht natürlich, ist ein doofes Wort, ja, aber er wollte nie der Dissident sein, ja, dem man ihn zugesprochen hat. Er wollte auch im Westen, er hat die Aufträge bekommen, er hat es genossen sozusagen, da zu arbeiten zu können, bekannt worden zu sein, aber er wollte immer über seine Arbeit anerkannt werden. Und das ist natürlich schwierig in so einer Mediengesellschaft, die immer sozusagen Anlässe braucht, um was hochzuspielen. Und da war erst die Arbeit oder das, was er gezeigt und gemacht hat, das Zweite. Es war ihm halt auch immer diese Geschichte des Rübergehens. Ich glaube, das hat ihm sozusagen immer an ihm genagt. Also er wollte über seine Arbeit definiert und auch bewertet werden. Und ich glaube, das war ein Punkt.
Ein anderer Topos, Christine Schulz, haben Sie schon erwähnt, neben Tod und Krieg ist auf jeden Fall auch die Haut, aus der eigenen Haut zu kommen, nicht aus der eigenen Haut zu können, keine zweite Haut zu haben. Die Plattenfirma von Leonard Cohen, die hat mal gesagt, man könne mit den CDs von Leonard Cohen auch gleich Rasierklingen mitliefern. Und ich habe mir so gedacht, das könne man eigentlich mit den Büchern von Thomas Brasch auch. Aber vielleicht ist das ja auch ganz falsch.
Also wenn ich mal zuerst darauf antworten darf. Also natürlich sozusagen, da fällt einem das ein mit dem Messer, mit dem Riss, der sozusagen durchgeht. Oder was du gesagt hast mit Christine, mit dem Beil. Ja? Aber ehrlich gesagt, mein Punkt war ein anderer. Ich würde einen Boxhandschuh mitgeben. Weil ein Boxhandschuh, also einerseits hat sozusagen Thomas Boxen geliebt, also fand auch Mohammed Ali sozusagen.
Wie Bert Brecht auch.
Genau, war ein großer Fan davon. Und Boxen hat ja sowas davon. Boxen hat was von in den Angriff geben, sich zu verteidigen, tänzeln drumherum, ja, sozusagen schnell reagieren, sozusagen dieses Flinke, dieses trotzdem angreifen und zurückbleiben. Und so ein Gedicht kann ja auch so sein, du rückst ins vor die Nase und es trifft dich sozusagen dann irgendwo in der Niere. Also ich will nur sagen, ich hätte einen Boxhandschuh mitgegeben.
Wir müssen springen. Es gibt so viele Stationen in diesem Leben zu besprechen, aber unsere Zeit ist leider begrenzt. Ich möchte eigentlich springen, wir haben das schon angesprochen, zum Erfolg im Westen. Also 1977 erschien der Erzählungsband Vor den Vätern sterben die Söhne, viel beachtet. Er bekommt den Kleistpreis für sein Stück Rotter. Er reist in die USA zum ersten Mal. Der Gedichtband Der Schöne, 27. September, erscheint 1980. Marcel Reich-Ranitzky sagt, kein Buch dieses Frühjahrs 1980 hat ihn mehr berührt, tiefer berührt als dieser Gedichtband von Thomas Brasch. Er erhält den Bayerischen Filmpreis für Engel aus Eisen und hält eine denkwürdige Dankesrede, die auch eine wichtige Rolle spielt in der Inszenierung von Kuttner Kühnel. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang, für wen hat Thomas Brasch dann auf der westlichen Seite der Mauer geschrieben, Christine Schulz?
Ja, das schließt an die Frage davor. Also er sozusagen mit diesem Schema Dissident konnte er nichts anfangen. Er hat sich einfach nicht vereinnahmen lassen, also er hat sich verweigert. Und es gibt ganz viele Selbstkritikgedichte, wo er sagt, ich verkaufe mich hier nicht, ich darf mich hier nicht verkaufen. Und er wollte unbedingt, dass dieser Gedichtband, Der Schöne, 27. September, einen billigen Ladenpreis bekommt, also 12 Mark maximal, damit ihn das richtige, ich habe jetzt das Zitat nicht da, du hast das glaube ich sogar rausgesucht.
Ja, ja. Es müsste alles Mögliche getan werden, das schrieb er an seine Lektorin Elisabeth Borchers bei Suhrkamp, um das Buch nicht teurer als 12 Mark werden zu lassen, damit die Leute, für die es gemeint ist, in Klammern die proletarisierte Intelligenz, Studenten, die Taxi fahren, das Buch kaufen können.
Genau, und bei Engel aus Eisen gibt es noch die schöne Geschichte von Fietinghoff, dem Produzenten des Films 81. Das lief, glaube ich, über neun Wochen im Cinema Paris. Und dann kamen immer die Jungen von der AWOS, die Motorradfahrer und 250 Motorräder parkten vor dem Kino und alle stürmten rein. Und er sagte, ja, die Klados von heute, die gehen ins Kino. Also er hat sich gefreut darüber, dass die ins Kino gehen und die seine Filme sehen. Und das war, glaube ich, sein erwünschtes Publikum auch.
1989-90 lebte Thomas Brasch in West-Berlin. Wie hat er die sogenannte Wende, Ilko Sascha Kowalczuk spricht von der Übernahme, heute sogar von der Übergabe der DDR an die Bundesrepublik Deutschland, wie hat er diese Zeit erlebt, Annette Menne?
Da gibt es auch wieder zwei Seiten. Die eine Seite, wenn man sagt, von der Wende an, also gehen wir mal davon aus, von Fall der Mauer bis sozusagen zur Wiedervereinigung, die Opposition und die oppositionelle Bewegung hat er geschätzt. Er hat sie geschätzt, dass sich Menschen sozusagen als Protest aufbegehrt haben und da was getan haben. Aber er hat die Proteste insbesondere in Polen, in Tschechien, also CSSR weiß er noch, und in Ungarn geschätzt, weniger die Bürgerrechte zum Beispiel in Ostdeutschland. Und so kann man sich fragen, ja, warum? Die eine Begründung war, dass er sagt, war ihm sozusagen nicht intellektuell genug und auch die Forderungen waren nicht präzise genug, weil das, was gefordert wurde, wurde dann eins zu eins verstärkt im Westen übernommen und von dem Westen kommuniziert. Also er sah sozusagen die BRD immer sozusagen als eine zusätzliche Kommunikationsmaschine, die im Prinzip die Forderungen aufgenommen, gedreht und sozusagen veröffentlicht haben, sodass die Kraft, die Opposition in der DDR hätte haben können, nicht in der Weise sozusagen aus sich selbst herausgewachsen ist, sondern er fand sie sozusagen hochgeschoben und hochgejagt. Und das war seine Kritik an der Bürgerbewegung. Und unabhängig davon, dass er natürlich wusste, dass die Bürgerbewegten also Repressionen erlebt haben, ja, die hat er auch selber erlebt, er wusste sozusagen, was das ist. Meiner Ansicht nach konnte er Jens Reich, hat er akzeptiert, aber Bärbel Bohley fand er einfach furchtbar. Ja, so muss man sich das vorstellen. So, und das Zweite war dann mit der Frage von Wiedervereinigung. Und er hatte gesagt, es ist eine Verkeinigung. Also er fand diese Wiedervereinigung wirklich eine schwierige Sache. Und er schreibt ja in einem Interview mit dem ND, es war 93, er hätte es wahrscheinlich auch lieber dem Spiegel gegeben, aber das ND hatte nur angefragt, was hat es eigentlich mit der Vereinigung auf sich? Und er sagte, naja, man wird schon mal sehen, was es ist. Da prallen zwei Steine aufeinander und die werden Funken schlagen. Und wir werden sehen, wie es sich in 10 Jahren ist. Da werden sozialen Spannungen zugenommen haben. Also er malt im Prinzip ein Bild, wo man sagt, jetzt vielleicht nicht nach 10 Jahren, aber wo man sich jetzt sozusagen sieht, wie sich dieses Bild sozusagen öffnet und bewahrheitet. Der zweite ist, dass er diese unglaubliche sozusagen Angst vor der Wiederkehr des Faschismus, also sprich dieser ganz starke sozusagen Drang des Antifaschismus und dessen, was in der DDR scheinbar als Utopie ja auch gelebt und wofür er auch gestanden hat, dass das überrollt wird und wieder auftauchen könnte. Und ich glaube, das macht, ich weiß nicht, Sie werden sehen in dem Stück, das macht auch Brasch jetzt nochmal in einer anderen Weise nochmal modern. Ja, das war in vielen Jahren, konnte man sich nicht vorstellen, dass diese Zeit wieder so kommen würde, wie sie jetzt ist. Er beschreibt das schon in den Ansätzen und auf einmal denkt man, scheiße, es ist ja wirklich so. Und das macht ihn, glaube ich, auch so interessant über die Zeit hinweg, also so als politischen Autor, so.
Christa Wolf hat bei der großen Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 89 gesagt, stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg. Hätte Thomas Brasch das auch so oder so ähnlich gesagt, wenn er in dieser Position gewesen wäre? Was meinen Sie?
Also keiner geht weg, weiß ich nicht. Also er hätte ihn auf jeden Fall reformieren wollen. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, wir lassen mal so weiter, wie es da gewesen ist. Das keinesfalls. Aber der Gedanke von einer Heimat, die auch sozusagen mit einem Bild von seiner Utopie gekennzeichnet war, ich glaube, das hat er sozusagen in der ehemaligen DDR gesehen und hat sich sicherlich auch schon vorstellen können, dass diese DDR reformiert werden könnte. Dafür gab es die Zeit nicht, Sie wissen das alle, die Zeit war nicht dafür da. Es gab auch dieses winzige sozusagen historische Fenster, wo es dann eben halt zur Wiedervereinigung hat kommen können. Aber ja, ich glaube, er hätte das gesagt.
Christine Schulz.
Also vielleicht nur als Formel, die mir literarisch dazu einfällt, er sagt, das Land lieben und seine Verhältnisse hassen. Also das ist es eigentlich. So wie es ist, geht es nicht oder ging es nicht. Und daran arbeitet er sich ab, an den Widersprüchen, und die zu thematisieren, die aufs Tapet zu bringen und das zu verändern. Aber konkret 89 weiß ich jetzt nicht sozusagen, wie sehr da das noch umsetzbar gewesen wäre für ihn auch.
Man kann ja über Thomas Brasch auch nicht sprechen, ohne über seinen doch exzessiven Drogenkonsum gerade in den letzten Jahren zu sprechen. Von Heiner Müller gibt es das Gedicht, kurze Zeilen, Zahnfäule in Paris, etwas nagt an mir, ich rauche zu viel, ich trinke zu viel, ich sterbe zu langsam. Hatten die Drogen für Thomas Brasch auch irgendwie so eine Funktion, schneller zu sterben, Annette Menne?
Das ist spekulativ. Ich würde sagen, nein. Also ich meine, Thomas Brasch hat auf der Überholspur gelebt. Ja, für ihn war das auch sozusagen dieses ständige Wachsein. Vielleicht war es auch die Angst vor der nächtlichen Träumen und von Ängsten und so weiter. Ich weiß es nicht. Weil wenn er sozusagen da dieses ständige Wachsein hatte, was sicherlich auch durch die Drogen mit einer Rolle spielte, hat er zum Telefon gegriffen und hat sozusagen alle angerufen, egal wie. Ja, das war zu Tages- und Nachtzeiten. Das spielten Zeiten überhaupt keine Rolle. Ich glaube, was für Thomas wirklich viel mehr ein Todesstoß war, das war, dass er seine Stimme verloren hat. Und er hat die Stimme nicht verloren, weil er schlechte Stimmbänder hatte, sondern seine Lunge war kaputt. Die war einfach futsch. Er konnte viel zu wenig atmen und damit konnte er wenig sprechen. Und ein Mann, der sich ausschließlich übers Sprechen sozusagen, übers Reden eigentlich definiert und der fast nur redend eigentlich unterwegs ist, das war, glaube ich, ein Todesurteil.
Seine Lunge war kaputt, weil er zu viel geraucht hat?
Nee, das hatte noch viel andere Gründe, aber auf jeden Fall war die Lunge kaputt und, also ich weiß nicht, ob es jetzt zu privat ist, aber wurde schon auf ein Implantat gewartet. Also das war wirklich so, dass er an einem Gerät dran war und also das Atmen und damit Sprechen einfach sehr, sehr schwer fiel und das über eine nicht kurze Zeit. Und ich glaube, das war etwas, was ich sozusagen sagen würde, was einen mehr tot macht als Koks.
Was natürlich auch an den anderen oder an den vielleicht wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts erinnert, Franz Kafka, der auch am Ende keine Stimme mehr hatte. Wir haben diesem Abend den Titel Unverhofftes Wiedersehen gegeben nach einem Gedicht von Thomas Brasch von 1982, glaube ich. Also ein spätes Gedicht im Nachlass gefunden und Christine Schulz wird es uns jetzt zu Gehör bringen.
Unverhofftes Wiedersehen. An einem Spiegel vorbeigehen, da bin ich tatsächlich immer noch und dachte, es gäbe mich gar nicht mehr. Ich träumte über den Tod raus seit 13 Jahren. All das dachte ich, aber es gibt mich noch. Jedenfalls sieht einer aus wie mein Foto, wenn ich am Spiegel vorbeigehe.
Vielen Dank, Christine Schulz. Vielen Dank, Annette Mennel, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Und ich hoffe, wir haben Ihre Lust geweckt, Thomas Brasch wieder zu sehen, wieder zu entdecken. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, natürlich im Deutschen Theater das zu tun, mit der Produktion Halsmaul Cassandra von Tom Kühnel und Jürgen Kuttner. Vielen Dank an das Team vom Deutschen Theater für diese Co-Produktion mit Radio 3 vom RBB. Haben Sie noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
Das war Unverhofftes Wiedersehen, ein Mitschnitt aus dem Rangfoyer des Deutschen Theaters vom 8. Dezember 2024. Natascha Freundl sprach mit Annette Mennel, Vertretern der Erbengemeinschaft Thomas Brasch, und Christine Schulz, Herausgeberin der gesammelten Gedichte von Thomas Brasch. Eine Koproduktion von DT Kontext und Radio 3. Kommenden Samstag, am 22. Februar, können Sie den zweiten Teil dieses Gesprächs im Deutschen Theater erleben. Dort wird es unter anderem um die Inhaftierung Thomas Braschs in der DDR gehen und um die Frage, was die Lebendigkeit seines Werks bis heute ausmacht.